Ja, danke, Jesus, dass du im Andreas sitzt, Vollmacht gibst, dein Wort wahr zu verkünden. Ja, dass wir es durch seinen Mund hören dürfen, was du uns heute an diesem Tag sagen möchtest. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort durch deinen Geist in unsere Herzen hineinfließen lässt. Ja, dass es Wurzeln schlägt, ja, dass es Früchte bringt und dass wir wissen dürfen, ja, dass du alle Dinge in deiner Hand hast, dass du Vollmacht hast über Leben und Tod und dass du auch uns ja, mit deinem Wort führst und leitest auf dem guten Weg des Glaubens, ja, dass du uns segnest und mich dir danke, dass du Andreas jetzt ja, dein Wort verkündigen lässt hier unter uns. Amen.
Amen. Vielen Dank. Guten Morgen miteinander. Wir sind ja unterwegs im Markus-Evangelium und für die, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, wir haben hier die Gewohnheit, wir gehen Vers für Vers durch biblische Bücher und sind jetzt im Markus Kapitel 3 bei Vers 13 angekommen. Markus Kapitel 3 ab Vers 13 und ich lese bis Vers 19. Markus 3, 13 bis 19. Da schreibt Markus, und er, da geht es um Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kanaaniter, und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, dass du uns hörende Herzen schenkst und dass du dein Wort in meinen Mund legst. Amen. Ja, wir haben ja schon in den vergangenen Wochen gesehen, Markus, der geht so kurzzackig durch und. Das ist eine Aufzählung. Fast jeder Vers im ganzen Kapitel fängt mit und an. Und hier in dem vorigen Kapitel, da geht es darum, wie Markus den Herrn Jesus vorstellt. Ich möchte nochmal ganz zurück in den ersten Vers vom Markus-Evangelium, weil ich denke, der ist entscheidend, um das Evangelium zu verstehen. Da sagt der Markus, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Darum geht es an Markus. Er möchte Jesus Christus vorstellen, Jesus, den Retter, Christus, den Gesalbten, den Messias, den Sohn Gottes. Und Markus, wird angenommen, schreibt ja an heidnische Christen, also Christen, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen, sondern aus dem heidnischen Hintergrund. Und ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, was für die Sohn Gottes bedeutet. Das war der Kaiser in Rom. Der hat sich Gott oder Sohn Gottes genannt. Und ich habe den Eindruck, der Markus, der versucht in diesem Evangelium diesen Heiden zu zeigen, guckt, Jesus ist der wahre Sohn Gottes, nicht der Kaiser in Rom. Und der ist ganz, ganz anders wie der Kaiser in Rom. Jesus ist der, der vom Himmel kommt. Der, der Gott ist, der die Vollmacht hat. Der all das kann, was der Kaiser nicht kann. Und in der Kapitel vorher haben wir gesehen, Jesus heilt Kranke, er treibt Dämonen aus. Haben wir die Sturmstillung, die ich glaube noch nicht, die kommt weiter hinter. Aber Jesus wird dargestellt als der, der Vollmacht hat. Und dann in der Verse nach unserem Abschnitt, da geht es wieder darum, woher hat Jesus seine Vollmacht? Da darf dann nächste Woche jemand drüber predigen, glaube ich, das ist der Dave dann, genau. Da geht es darum, ja, woher kommt die Macht? was Jesus hier kann. Und manche sagen, es kommt vom Teufel. Seine Verwandtschaft sagt, er hat einen Dämon. Und Markus zeigt auf, Jesus hat seine Macht von Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und genau da dazwischen drin sind diese paar Verse, wo Jesus die 12 herausruft. Vers 13 fängt an, und er stieg auf den Berg. Hier mit bestimmtem Artikel, aber wir wissen nicht, welcher Berg. In andere Parallelstellen, da heißt nur, er stieg auf einen Berg, zum Beispiel beim Lukas. Und im Lukas-Evangelium, der erzählt noch ein bisschen ausführlicher, dass Jesus auf den Berg stieg, dort die Nacht über gebetet hat und am nächsten Morgen seine Jünger berufen hat. Das ist in Markus hier gar nicht wichtig. Eigentlich für uns, wir denken, das ist doch wichtig, dass Jesus das mit Gott besprochen hat. Aber Markus hat eine ganz andere Perspektive. Er hat nicht die Perspektive der Beziehung Jesus zum Vater, sondern er hat die Perspektive Jesus als Sohn Gottes in seiner Vollmacht. Jesus handelt als Gottes Sohn. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Welche er wollte. Jesus bestimmt, wen er zu sich ruft. Er hat nicht die kommen, die gerade Lust gehabt haben, die gerade halt so nachgelaufen sind. Und in der Verse vorher kommt es, dass Riesenmengen ihm gefolgt sind. Und dann im Vers 20 heißt es, dass sie nicht einmal essen konnten, weil solche Massen ihn bedrängt haben. Und aus diesen Massen ruft Jesus, wen er will. Er wählt aus. Er hat die Vollmacht. Er ist der Sohn Gottes, der bestimmt, wer zu ihm kommt. Und es ist interessant, auch hier der Markus, er macht es ja so kurz. Im Lukas wird es deutlicher, dass er zum einen die Jünger ruft, nicht die 12, sondern die ganzen Jünger, alle, die ihm nachfolgen. Und aus dieser Menge der Jünger ruft er noch andere heraus. Aber hier nochmal, er ruft und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Jesus ruft. Er ruft dich, er ruft mich. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, hast du seinem Ruf gehört? Gehörst du zu ihm? Bist du sein Jünger? Bist du sein Kind? Weder eine Gemeindemitgliedschaft, noch dass deine Eltern gläubig sind, macht dich zum Jünger, sondern wenn du persönlich diesen Ruf hörst, Jesus ruft dich heute Morgen, er will dich in seiner Nachfolge haben, als ein Jünger, einer, der auf ihn hört, der ihm folgt. Und was ich hier so interessant finde, ist, er rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Die kamen, die haben gehört, die sind gefolgt. Sind wir solche Jünger, die, wenn Jesus ruft, hören, die folgen? Ich habe hier in meiner Notiz geschrieben, die Dämonen folgen, die Natur gehorcht, die Krankheiten oder die Bakterien, die verschwinden, wenn Jesus jemand heilt. Der Körper wird gesund, aber ich glaube, manchmal sind es die Jünger oder die Gemeinde, die dir am wenigsten folgen und hören. Und das ist die Herausforderung an uns heute Morgen. Immer diese offenen Ohren für Jesus, dass wenn er ruft, dass wir kommen, dass wir folgen, dass wir das tun, was er von uns möchte. Und sie kamen zu ihm. Und dann aus dieser Menge der Jünger bestimmt Jesus 12. In Vers 14 heißt es, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus bestimmt eine kleine Gruppe von 12 Menschen, mit denen er was ganz Besonderes vorhat, denen er dann besonderen Auftrag gibt. Und das sind die 12, die eigentlich nachher die Basis sind für die Gemeinde, die dir vorbereitet, durch die nachher das Evangelium zu anderen kommt. Wir sehen dann, es gibt eine Gruppe mit 120 Mal, es gibt eine Gruppe mit 70, aber diese 12, das ist der zentrale Kern, mit denen Jesus arbeitet, die er so ungefähr 3 Jahre ausrüstet, ausbildet, zu dem, was er dann hier auch beschreibt in den nächsten Verse. Diese 12, sie sind die Augenzeugen von dem, was Jesus tut. Sie sind die Ohrenzeugen von dem, was er sagt. Sie bekommen das mit, wie er lebt. Sie sind um ihn, begleiten ihn. Das kann auch ein Vorbild für uns sein. Wir haben begrenzte Kraft und Zeit und wir können uns nicht in die ganze Welt investieren. Aber vielleicht hat Jesus auch in dein Leben ein oder zwei Menschen gestellt, in die du dich investieren sollst, mit denen du Zeit verbringst. Nicht nur die Stunde oder die zwei am Sonntagmorgen, sondern vielleicht mehr Zeit. Die Jünger, die waren rund um die Uhr bei Jesus. Heute wird oft von Jüngerschaft geredet und ich habe da immer, wir in den Philippinen hatten, von Jüngerschaft besprochen. Ich habe immer wieder gesagt, was ist Jüngerschaft? Eigentlich die bei Jesus Jüngerschaft, das ist 24 Stunden Gemeinschaft zu haben. Vom Lehrer zu lernen als Jünger. Und diese 12, die waren das. Die waren die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Investieren wir uns auch in andere Menschen, nicht nur eine Stunde oder zwei, sondern nehmen wir Zeit, investieren uns rein, lassen sie reinblicken auch in unser Leben, damit sie zu Menschen werden. Gerade auch ältere, jüngere an die Hand zu nehmen, sie anzuleiten im Glauben, sie mitzunehmen, damit sie Vorbilder haben, denen sie nachfolgen. In der Familie ist ganz natürlich, unsere Kinder sind um uns rum und unser Leben färbt auf sie ab, ob wir es wollen oder nicht. Das ist praktische Jüngerschaft. Aber auch darüber hinaus investieren wir uns in einzelne Menschen, so wie Jesus sich in seine Jünger investiert hat und das hat sich nachher multipliziert in ganz viele Menschenleben. Bis heute hat sich es multipliziert. Manche von diesen 12, die haben uns ja Bücher aufgeschrieben im Neuen Testament. Jesus investiert sich hier. Er ruft 12 zu sich und er hat einen Auftrag für sie. Zuerst die bei ihm sein sollten. Das haben wir schon ein Stück gesehen. Das ist diese Gemeinschaft. Sie waren 3 Jahre bei ihm. Sie waren mit ihm unterwegs, haben von ihm gelernt. Sie wurden geprägt durch die Gemeinschaft mit ihm. Und das Zweite hier, und die er aussandte, um zu verkündigen. Also zuerst zu Jesus kommen, bei ihm sein, von ihm zu lernen. Und dann sendet Jesus diese 12 aus, um diese Botschaft, um das, was sie von ihm gelernt haben, andere zu verkündigen. Zu verkündigen oder zu predigen, die er aussandte. Im Lukas, meine ich, da steht, dass er 12 Apostel ausgewählt hat. Auch hier, der Markus benutzt das gar nicht. Er gibt denen keinen Titel, er sagt nur die 12. Und im ganzen Markus-Evangelium kommt das Wort Apostel nur einmal vor. Aber das Verb Apostel kommt vor. Wenn man das jetzt so, Apostel ist ja eigentlich kein deutsches Wort. Das ist ja auch vom Griechischen übernommen. Und in unserem Vers steht das Wort Aposteln, wenn man das jetzt mal so übersetzen wollt. Und das ist das Wort Aussandte. Das ist der Apostel. Der Markus benutzt das Verb. Ihm geht es um die Aktion. Nicht, dass die einen Titel haben und Apostel heißen, sondern dass Jesus sie zu Aposteln gemacht hat. Zu Menschen, die ausgesandt sind, die rausgehen, die losziehen, die verkündigen, die nicht nur zu Hause sitzen. Und auch hier an uns die Herausforderung. Sind wir bereit, uns von Jesus aussenden zu lassen? Hier diese kleine Gruppe von 12, die hatten einen ganz, wir sehen später in Kapitel 6, wie er sie aussendet, schon zu der Zeit. Und dann am Ende vom Markus-Evangelium sendet er sie nochmal aus, vor der Himmelfahrt, wo er sagt, jetzt zieht los, verkündigt es, handelt, predigt. Und durch eure Verkündigung kommen Menschen zum Glauben. Und Jesus sendet aus ganz unterschiedlich, die eine oder andere von uns, den sendet er an seinen Arbeitsplatz, in die Schule, da wo wir stehen, um dort zu verkündigen, um dort Zeugnis zu sein, um dort das weiterzusagen, was wir mit ihm erleben. Das ist natürlich die Frage, erlebt man was mit Jesus? Ist er überhaupt Realität in unserem Alltag? Ist er da? Ich habe das Vorrecht, ich schaffe in einer frommen Firma, ich habe lauter Christen als Kollegen. Aber auch dort ist es nicht normal, dass man Jesus erlebt. Aber Jesus schickt dauernd Sachen in unseren Alltag dort, zumindest bei mir, wo ich ihn immer brauche. Wir haben einen Computer gehabt, einen neuen, und da haben wir eine neue Festplatte reingemacht letzte Woche. Und haben ihn ausgeliefert an die Missionarin. Und nach Tag rief sie an, ja, der läuft nicht, kommt der blaue Bildschirm. Die, die mit Computer arbeiten, kennen das vielleicht. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Blauer Bildschirm heißt, geht nichts mehr. Ja, dann hat sie ihn zurückgebracht und dann haben wir noch gemerkt, am Schluss die Festplatte, die ich einbaut habe, die hat nicht passt. Die wollte der Rechner nicht. Dann haben wir neu bestellt und einbaut und dann wieder gerichtet. Jetzt läuft er hoffentlich. Aber was haben wir gemacht? Wir haben gebetet und gesagt, Herr Jesus, du weißt, warum das Ding nicht läuft. Zeig uns, wo es ist, mach uns die Augen auf. Die Missionarin hat gesagt, ich habe es meinen Bädern gesagt, weil sie ist Bibelübersetzerin in Mexiko und sagt, unsere Arbeit ist immer angefochten. Der Feind will nicht, dass das Evangelium zu den Menschen geht. Wir haben gebetet und Gott hat es gezeigt. Und dann hat das Klonen von der Festplatte nicht geklappt. Wir haben das Rechner dann wieder gestartet und er lief wieder nicht an. Und wir haben gebetet und Gott hat Weisheit geschenkt. Und er läuft. Das ist so. Und das kann man weitererzählen. Die einen sagen, ja, das war Zufall. Aber wir wissen, es ist Gebet. Und wenn du erlebst, dass Gott Gebet erhört, auch am Arbeitsplatz. Ich weiß, wenn man ungläubige Kollegen hat, ist das vielleicht schwieriger, aber vielleicht kann man auch da, wenn was nicht läuft, sagen, du, ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Ich bete jetzt da dafür. Darf ich laut beten? Und ich bin sicher, solche Gebete hört Gott schon um des anderen Willen, um seine Vollmacht zu zeigen, seine Größe. Lasst uns das praktizieren. Lasst uns Zeuge sein, auf praktische Weise auch. Rausgehen, wenn Jesus ruft. Aber der eine oder andere ruft Jesus vielleicht auch und sagt, du, ich will, dass du deine Heimat verlässt, so wie ein Abraham, dem er gesagt hat, zieh aus deiner Familie, aus deinem Vaterland. Manche sendet er aus in ein anderes Volk, in eine andere Nation, damit das Evangelium dorthin kommt, wo es noch nicht verkündigt ist. Vielleicht sitzt heute jemand unter uns, zu dem Jesus spricht und sagt, ich will, dass du rausgehst, dass du woanders hinziehst. In ein anderes Land, ein anderes Volk, ein anderer Ort, weg von deiner Verwandtschaft, weg von deiner Familie, um mir dort zu dienen, um dort zu verkündigen. Hören wir, wenn Jesus ruft, sind wir bereit, uns von ihm bestimmen zu lassen? Ich finde es so interessant in Vers 14, er bestimmte. Bestimmt er in meinem Leben, in deinem Leben, ist er der, der den Ton angibt. Und dann in Vers 15 geht die Aufzählung weiter. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus gibt diesen 12 besondere Vollmacht, um besondere Dinge zu tun. Er gibt ihnen eine Autorität, die er nicht jedem gegeben hatte. So nur denen 12. Und ich weiß nicht, was all die anderen gedacht haben, die ihm nachgefolgt sind. Markus, das hier, so schreibt ja an mir, haben das nicht. Nur die 12 da, sind die besser wie mir? So denken wir manchmal schnell, gell? Wenn jemand anders was hat, was ich nicht habe. Aber hier sagt Jesus, oder sagt der Markus, diese 12, denen hat er Vollmacht gegeben, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, fehlt es mit den Krankheiten zu heilen. Das fehlt in manche griechische Handschriften und deshalb haben es manche Übersetzungen nicht drin. Aber wir sehen, Krankheiten heilen, Dämonen austreiben. Es wird an anderen Stellen auch immer wieder wiederholt. Auch der Lukas hat es drin. Gott bevollmächtigt die Jünger, Dinge zu tun, die auch Jesus getan hat. Und auch hier sehen wir, es geht um diese Vollmacht, diese Bestätigung, dass diese 12 wirklich von Gott beauftragt sind. Weil es war ja ganz neu, stellt euch vor, es käme jetzt hier jemand mit irgendeiner ganz verrückten Idee. Wir hätten keine Ahnung von dem, was in der Bibel steht. Kein blasser Dunst. Und dann kommt einer und erzählt uns diese Geschichte. Was würde man ja sagen? Du spinnst. Gibt's nicht, geht nicht. Und deshalb sagt Jesus jetzt zu den Jüngern, wenn ihr auch loszieht und verkündigt, ihr habt Vollmacht, damit es bestätigt wird. Damit gerade auch für die Heiden. Für die, die keine Ahnung haben vom Evangelium, die vielleicht auch der jüdische Glaube nicht kannten. Und gerade auch in Missionssituationen, da wo das Evangelium noch gar nicht bekannt ist, gerade dort tut Gott, glaube ich, mehr Wunder, wie dort, wo die Bibel vorhanden ist und wo eigentlich die Bibel etabliert ist. Um zu beweisen, um zu bezeugen, diese Botschaft, die hier verkündigt wird, die kommt von Gott. Da ist Vollmacht dahinter. Jesus ruft, er bestimmt und er rüstet aus. Und egal, für was er dich bestimmt hat, was für einen Dienst in der Gemeinde, sonst in deinem Leben als Christ. Manchmal sagen wir, ja, ich kann das nicht. Vielleicht sollte man manchmal lieber sagen, ich will das nicht. Weil wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er die Vollmacht dazu. Egal was es ist, er befähigt. Und wir sehen an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, Gott hat verschiedene Befähigungen gegeben. Der eine ein Lehrer, der andere ein Apostel, der andere Prophet, der andere Wundergaben. Ganz verschiedene Aufgaben. Aber letztlich vom Griechischen her, wie ich es verstehe, sind es immer Begabungen, also Aufgaben. Nicht eine Begabung, dass ich jetzt besonders begabt wäre dafür, sondern das ist eine Aufgabe. Und mit der Aufgabe gibt Gott die Fähigkeit, die auszuführen. Und so hier, Jesus sendet diese 12 aus, in Kapitel 6, kommen wir mal in ein paar Wochen wahrscheinlich dran, da wird es dann praktischer ausgeführt. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen auf diese 12 Männer eingehen, wer die sind. Und ich habe das so überschrieben, ein bunter Haufen. 12 Männer hier. Da ich lese einfach nochmal vor die Namen. Der Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippos, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon den Kananiter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. 12 Männer, ganz unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedlicher Beruf, unterschiedliche soziale Stellung. Als erstes hier die ersten drei, Simon, Jakobus, Johannes und Andreas auch noch, waren Fischer. See Genezareth, die gehören zu den Vieren, die wir in dem Evangelium schon vorgestellt bekommen haben. Das sind die vier Fischer, die Jesus in vorige Verse schon berufen hatte, die er weggeholt hat von den Fischernetzen. Der Simon, dem er den Beinamen Petrus gab. Petrus, das heißt Fels. Ich muss so denken beim Lesen, ja, das ist der, der mit den Steinen geworfen hat. Der immer so impulsiv war, immer kleine Antwort hatte. Vielleicht nicht die Steine aus Stein, aber so mit Worte um sich geworfen hat. Der hat immer was zum Sagen gehabt. Und Jesus musste ihn manchmal zurechtweisen. Aber er war nachher am Pfingsten der, der den Mund aufgekriegt hat, der gepredigt hat und den Gott gebraucht hat, wo Menschen zum Glauben kommen sind. Und dann die nächsten beiden, die zwei Brüder, der Jakobus und der Johannes, die Söhne vom Zebedäus. Interessant, der Markus beschreibt hier, das hat weder Lukas noch Matthäus, dass Jesus ihnen einen Beinamen gibt, nämlich die Donnersöhne. Und es gibt ein Ereignis, wo das so rauskommt, wie sie Donner und Blitz vom Himmel fahren lassen wollten. Es war, als Jesus Richtung Kreuzigung nach Jerusalem zog und in Samaria übernachten wollte. Und im Dorf wurden sie nicht aufgenommen. Die wollten sie nicht haben. Und dann war es der Jakobus und der Johannes, die gesagt haben, Herr, erlaub uns und wir lassen Feuer vom Himmel fallen. Da sieht man diese Donnersöhne. Ja, wenn die uns nicht wollen, bums, dann eine drauf. Es ist interessant, dass gerade diese drei am Anfang stehen. Das sind die Ersten in dieser Gruppe. Und sie waren eigentlich, fast alle Aufzählungen stehen sie am Anfang. Die drei. Und das sind die drei, mit denen Jesus auch ein bisschen enger noch zusammengearbeitet hat, als mit den anderen 12. Habe ich es richtig? Das sind die drei, die auch bei der Verklärung dabei waren, richtig? Ich meine schon, ich habe es nicht notiert. Das sehen wir. Diese Männer impulsiv, vielleicht ein bisschen vorlaut, aber Jesus hat die in seine Schulung genommen und nachher waren es die er gebrauchen konnte. Petrus hat Briefe geschrieben, Johannes hat das Evangelium geschrieben und auch drei Briefe geschrieben. Er hat sie, sagen wir mal, mit der natürlichen Vorlautsein genommen und hat es geformt, um sie nachher für ihn gebrauchen zu können. Ja, die Donnersöhne. Und dann der Andreas, der Bruder von Petrus, mehr ein ruhiger hier, er tritt nicht oft in Erscheinung, aber er ist ein paar Mal der, der vermittelt. Einmal bringt er den Junge mit den Fische und Brote zu Jesus und sagt, da guck, da ist einer, der hat eine Handvoll zum Essen, aber was ist das für 4.000 oder 5.000 Leute? Und dann ein anderes Mal kommt der Philippus, zu dem kommen ein paar Griechen, die wollen Jesus sehen und weiß nicht, Philippus traut sich vielleicht nicht, zu Jesus zu kommen und dann bringt er die zum Andreas und zusammen geht dann Andreas und Philippus zu Jesus und sagt, das sind ein paar Ausländer, die wollen dich sehen. Er ist so ein Vermittler ein bisschen hier. Dann haben wir den Philippus. Wahrscheinlich war er aus der gleichen Stadt wie der Petrus und der Andreas von Bethsaida. Vielleicht kam deshalb der Philippus da mit den Griechen zum Andreas und hat gesagt, da komm, was machen wir mit denen? Die stören Jesus schon wieder was. Und dann Andreas nimmt mit. Man sieht so diese Gruppe hier. Dann kommt der Bartholomäus. Wir wissen nicht viel von ihm. Es wird nicht viel berichtet. Wer ist der Nächste? Der Matthäus oder der Levi. Das ist der Zöllner, der Steuereintreiber, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Der, der sich verschworen hat gegen die Juden, der denen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Der Thomas, der Zweifler. Wenn ich Jesus nicht selber sehe und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich überhaupt nichts. Ich brauche handfeste Beweise. Er hat nicht jedem einfach über den Weg getraut, wenn er nicht wirklich gewusst hat, es ist wirklich wahr. Dann der Thaddäus. Wir wissen nicht, wer er ist, wo er herkommt. Unscheinbar, einfach ein Name. Und doch hat er zu den 12 gehört. Simon der Zelot. Zeloten, das waren die, die endlich wieder einen jüdischen König, die Römer raus aus dem Land, die Fremdherrschaft beseitigen. Mehr wissen wir nicht, aber er wird genannt der Zelot an manchen Stellen. Dann haben wir am Schluss noch Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Dass Jesus denn überhaupt zu seinen 12 dazugenommen hat? Er wusste es ja schon von Anfang an, was er da für einen dabei hat. Einer, der nur aufs Geld aus war, falsche Motive. Und doch war er bis zum Ende bei den 12 dabei, bis zum Abendmahl. Und mit so einer Truppe fängt Jesus an. Wo ich das so gelesen habe, da musste ich nochmal dran denken, so die Römer, denen ihre Gottessöhne, in Anführungszeichen, die Kaiser in Rom, die hätten die Leute gar nicht anguckt. Die haben sich andere Berater und Leute in ihren engsten Kreis ausgewählt. Und Jesus hat sich ganz einfache Leute genommen, Fischer, Handwerker und Zöllner und Leute, die eigentlich überhaupt nicht miteinander klarkommen. Wenn Jesus die nicht gerufen hätte und zusammengestellt hätte, die hätten sich nie gesucht. Der Zöllner und der Zelot, ich meine, die hätten sich umgebracht. Und Jesus ruft sie, er bestimmt und sie folgt, sie gehorcht, sie arbeitet zusammen, sie lebt zusammen. Jesus ruft ganz gewöhnliche Leute und befähigt sie, bevollmächtigt sie für den Dienst, für den Auftrag, den er für sie hat. Und so wie Jesus damals die 12 zusammengestellt hat, so stellt er heute seine Gemeinde zusammen. Guck mal nach rechts, nach links, nach hinten, nach vorne, wer da sitzt. Ja, ich glaube, wir hätten uns nicht unbedingt rausgesucht. Unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedlicher sozialer Status, beruflich, familiär. Ja, und Gott stellt uns zusammen und sagt, so, ihr gehört zusammen, jetzt kommt miteinander aus, ich gebe euch die Vollmacht, dass ihr miteinander auskommt. Dass ihr meine Gemeinde seid. Ich finde das irgendwo faszinierend. Auch hier zeigt sich, finde ich, Jesu Gottes Vollmacht. Er kriegt es hin, dass Leute zusammenarbeiten, dass Leute zusammenleben, die eigentlich sich sonst auf der Welt nie zusammenfinden würden. Ja. Und das tut er in seiner Gemeinde, so wie schon hier, so ein ganz bunter Truppe. Manche davon unbedeutend, manche ein bisschen bedeutender, von manche wissen wir was, von manche nichts. Und so geht es uns auch. Der eine, der steht vorne und predigt, der andere, der fragt sich vielleicht, weiß überhaupt jemand anders, wie ich heiße? Was wissen sie sonst von mir? Aber Jesus kennt jeden Einzelnen. Er sieht dich ganz persönlich, wer du bist. Und er hat dich bewusst dahergestellt, weil er einen Auftrag für dich hat, weil er dich berufen und bestimmt hat, in seiner Gemeinde teil zu sein und ihm nachzufolgen. Und ich möchte uns das einfach mitgeben, auch in die neue Woche. Jesus ist der, der die Vollmacht hat. Er ruft dich, er bestimmt dich, er hat einen Auftrag für dich, er rüstet dich aus und er bestimmt, wer die Leute sind, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen du zusammenstehst. Wir sehen, alles läuft auf Jesus hin, weil er ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das möchte in deinem und meinem Leben sein. Und wenn das jeder von uns sein lässt, dann ist Gemeinde eine tolle Sache. Und dann wird unser Leben Frucht bringen. Auch in unserem Alltag, heute Mittag, morgen, in unserem Arbeitsplatz. Lassen wir uns von ihm raussenden in unsere neue Woche und ihn dort verkündigen, dort Licht von ihm zu sein, Zeugnis zu sein, damit die Menschen, mit denen wir zusammen sind, Jesus in uns sehen, in unserem Leben. Und lass uns drum ringen, ja, einfach Möglichkeiten zu suchen, durch Wort, durch Tat, ja, es sichtbar zu machen, dass Jesus vollmächtig ist, dass er der Sohn Gottes ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben, dein Wort zu haben. Herr, dass der Markus das für uns aufgeschrieben hat unter der Leitung von deinem Geist, wie du damals deine 12 Apostel ausgewählt hast, so eine bunte Truppe, sie bevollmächtigt hast. Herr, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, uns beauftragst, zu verkündigen, Zeugnis zu sein von dir, von dem, was du in unserem Leben getan hast, von dem, was wir mit dir erlebt haben, von dem, was dein Wort berichtet von dir. Herr, und dass wir auch Menschen sind, die das raustragen, Licht und Zeugnis sind in dieser Welt für dich. Wir preisen dich, dass du mit uns gehst, in die neue Woche, dass du dabei sein wirst. Amen.